Gecheckt. Der Gesundheitspodcast von aponet.de.
Man weiß es nicht. Also bei Ihnen könnte, aber man weiß es nicht. Das habe ich häufiger von Ärzten gehört. Ja. Und seltene Erkrankungen, da kann es lange dauern, bis es erkannt wird bei Ihnen, was es genau ist. Und über seltene Erkrankungen unterhalte ich mich jetzt mit Apotheker und Chefredakteur von aponet.de, Rüdiger Freund. Hallo, Herr Freund.
Hallo, Herr Haas.
Also, was genau versteht man unter einer seltenen Erkrankung? Und ab wann gilt eine Krankheit überhaupt als selten?
Eine seltene Erkrankung ist natürlich, wie der Name schon sagt, etwas, was nicht alltäglich auftritt, was nur einen geringen Teil der Bevölkerung betrifft. Mhm. Und man geht davon aus, dass es etwa 5 von 10.000 Menschen betrifft.
Oh.
Also, oder sagen wir, 1 von 2.000. Da kann man sich vorstellen, das klingt schon relativ wenig. Zum Vergleich, wenn man jetzt mal Diabetes nimmt, eine Erkrankung, die relativ weit verbreitet ist, da sind etwa 170 von 2.000 Menschen erkrankt und eine seltene Erkrankung eben nur einer.
Ich hatte neulich die Erfahrung, ich will jetzt nicht in die Details gehen, dass auch eine häufige Erkrankung von 3 Fachärzten nicht erkannt wird. Ärzte sind Menschen und können irren und auch eine Zweitmeinung scheint manchmal nicht zu helfen. Trotzdem, bei seltenen Erkrankungen, da geht's ja richtig ins Detail. Warum dauert das denn häufig so lange, bis diese seltene Erkrankung erkannt wird?
Ja, Sie haben es schon angedeutet, dass selbst bei Erkrankungen, die eigentlich weiter verbreitet sind, gibt es manchmal Schwierigkeiten. Das hängt mit den Symptomen zusammen oder auch, wie gut der Arzt sich damit auskennt. Natürlich, Ärzte sind breit ausgebildet. Die haben die meisten Erkrankungen, die eben häufiger vorkommen, haben die so auf dem Schirm und kennen die Symptome sehr gut und können dann auch danach eine Diagnose stellen, wenn das alles zusammenpasst, auch mit Messwerten, die man mit Blutwerten und Ähnlichem, was man so messen kann. Bei seltenen Erkrankungen ist das Ganze so ein bisschen anders. Die sind halt in den Symptomen oft nicht so spezifisch.
Mhm.
Das könnte dann auch auf eine andere Erkrankung hindeuten. Und oftmals, wenn man dann zum Hausarzt geht, dann wird der wahrscheinlich erstmal was anderes vermuten. Und selbst Fachärzte haben da oftmals ihre Probleme, damit zurechtzukommen. Deswegen kann es oftmals sehr lange dauern, bis so eine seltene Erkrankung tatsächlich auch eingegrenzt werden kann. Also das sind dann Dinge, seltene Erkrankungen beginnen oft schon im Kindesalter und ziehen sich dann so weiter. Die sind oft chronisch und bleiben bestehen, also sind dann oft nicht heilbar. Das ist etwas, mit dem sich Menschen einen großen Teil ihres Lebens beschäftigen und auch oft viele Jahre auf eine korrekte Diagnose warten.
Ja, da hoffe ich auf die künstliche Intelligenz, die könnte da wirklich helfen. Ich würde meine Daten ja sofort spenden, aber Digitalisierung im Gesundheitswesen, das wäre nochmal ein Thema, Herr Freund, ne? Da hätten wir ungefähr 2 bis 3 Stunden Stoff und leider keinen ermutigenden. Aber trotzdem, wir wollen ja positiv bleiben. Welche Möglichkeiten der Therapie oder Linderung stehen den Betroffenen bei seltenen Erkrankungen zur Verfügung? Die Frage kann man ja kaum beantworten. Sie versuchen es.
Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also es sind etwa 8.000 verschiedene seltene Erkrankungen bekannt und man kann sich vorstellen, die gehen auf ganz unterschiedliche Ursachen zurück. Also das können genetische Dinge sein, also was vererbt wurde, und das können aber auch Dinge sein, die im Laufe des Lebens erworben wurden. Also ganz unterschiedliche Erkrankungen gibt es da. Also nur mal so als Beispiel. Vielleicht hat der ein oder andere schon von der Mukoviszidose gehört, eine Erkrankung, bei der der Schleim in der Lunge ganz zäh ist und schlecht abgehustet werden kann. Das ist so etwas, das gilt als seltene Erkrankung. Und dann wiederum gibt es die Erkrankung mit ALS abgekürzt, die vielleicht der ein oder andere auch kennt. Der Physiker Stephen Hawking litt darunter. Das ist so eine fortschreitende Lähmung. Also das beginnt irgendwann und immer mehr Muskeln sind gelähmt, bis man sich irgendwann gar nicht mehr richtig bewegen kann. Man merkt schon an diesen beiden Beispielen, die Erkrankungen sind ganz unterschiedlich. Da muss man jeweils eine individuelle Therapie finden. Und dazu gibt es natürlich die Möglichkeit der symptomatischen Behandlung. Also wenn man da keine grundsätzliche Behandlung findet, dann versucht man, die Symptome zu lindern. Und das beispielsweise bei der Mukoviszidose, diesen Schleim zu verflüssigen, dass der besser abgehustet werden kann durch Inhalationen und Ähnliches. Aber es gibt auch tatsächlich Arzneimittel, davon sind einige zugelassen, die natürlich nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung dann hilfreich sind, aber nichtsdestotrotz gibt es sie. Die nennen sich Orphan Drugs. Orphan ist der englische Begriff für Waisenkind und im Englischen heißen diese seltenen Erkrankungen auch Orphan Diseases, also diese Waisenkrankheit. Die Orphan Drugs, da werden die pharmazeutischen Hersteller speziell ermutigt, diese zu entwickeln, auch für seltene Erkrankungen. Also man kann sich vorstellen, wenn es nur wenig Patienten dafür gibt, ist das auch niemals ein Riesenblockbuster, der jetzt Millionen von Einheiten verkauft. Also da ist die Forschung finanziell nicht so lukrativ, wie das bei anderen Arzneimitteln sein kann. Deswegen werden die Hersteller ermutigt auf andere Weise, also dass sie beispielsweise die Zulassungskosten sparen und Ähnliches, werden ermutigt, trotzdem diese Arzneimittel zu entwickeln. Und es gibt da auch einige. Also in Deutschland sind rund 150 zugelassen. Also es sind auch noch mehrere. Die haben dann auch einen längeren Patentschutz. Also diese 150 haben noch einen Patentschutz. Und dann gibt es auch ältere Orphan Drugs, die abgelaufen sind. Also es sind so knapp 100. Also man kann sich vorstellen, es sind knapp 250 Arzneimittel für seltene Erkrankungen auf dem Markt. Und die kann man natürlich einsetzen, wenn es da etwas gibt, was bei der speziellen Erkrankung, unter die der Patient leidet, gerade hilft.
Jetzt kommen wir zum Thema, wie informiere ich mich als Patient? Also zu googeln, Symptome zu googeln, ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Haben Sie Tipps, wie Betroffene und Angehörige Unterstützung finden?
Also das Symptome googeln ist natürlich schwierig. Das ist auch für Menschen, die keine seltene Erkrankung haben, schwierig, weil man einfach viele Symptome hat, die sich sehr ähneln und das kann alles Mögliche sein. Und im Internet hat man dann gerne mal sofort den Tod vor Augen.
Schlimmste Varianten,
ja, genau. Ja. Also das ist sehr schwierig, wenn man dann nichts Genaueres weiß oder wenn man dann nicht ungefähr schon mal eine Richtschnur hat, nach der man sich richten kann. Bei seltenen Erkrankungen ist aber nichtsdestotrotz das Internet eine sehr gute Anlaufstelle, denn dort gibt es Patientenorganisationen, die weiterhelfen können. Selbsthilfegruppen kann man dort finden. Also das ist ja das Gute am Netz, dass eben auch Menschen, die in ihrer Umgebung niemanden kennen, der unter so etwas leidet oder der ein ähnliches Problem hat, die finden im Netz auch andere Menschen, denen es ganz ähnlich geht. Also da gibt es dann tatsächlich Patientenselbsthilfe und Ähnliches. Also da gibt es Websites. Ich würde sagen, die ein oder andere Adresse können wir in die Shownotes von diesem Podcast stellen. Beispielsweise von der Allianz chronisch seltener Erkrankungen. Die heißt AXE e.V. Da gibt es eine Website, da ist alles drauf, was Patienten interessieren könnte. Noch dazu gibt es auch ein Infoportal über seltene Erkrankungen. Das wird von der Stiftung Gesundheitswissen betrieben. Das ist vom Bund gefördert. Also da findet man alle möglichen Informationen zur Patientenselbsthilfe und über seltene Erkrankungen und auch Adressen von Zentren für seltene Erkrankungen. Denn mittlerweile gibt es in Deutschland doch mehrere Dutzend Zentren, oft an Unikliniken, die sich nur mit seltenen Erkrankungen befassen. Also die für Patienten und Ärzte eben auch Möglichkeiten bieten, sich dort zu informieren oder auch behandeln zu lassen. Die sind darauf spezialisiert und dort ist die Chance natürlich eventuell ein bisschen besser, wenn man so eine unklare Diagnostik hat, eine Ursache dafür zu finden. Was könnte das sein? Auf diesen Websites findet man auch Adressen von diesen Zentren, wo man sich dann informieren kann und wo man in Kontakt treten kann. Das ist alles ein breit gefächertes Angebot, aber man muss es natürlich wissen, wo man dazu kommt. Aber das Internet ist immer eine gute Anlaufstelle dafür.
Wunderbar. Wieder was gelernt. Wie immer. Herr Freund, vielen herzlichen Dank für diese Tipps. Also seltene Erkrankungen, die Links sind, wenn Sie ein wenig herumsuchen, das ist von Portal zu Portal unterschiedlich. Da finden Sie aber die Links zu diesen Webseiten. Und ja, ich hoffe, dass Sie Erfolg haben, sollten Sie betroffen sein und alle anderen. Und wir wissen jetzt Bescheid. Herzlichen Dank nochmals. Das war Rüdiger Freund, Chefredakteur von aponet.de und Apotheker. Tschüss.
Tschüss, Herr Harras.
Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und viele Informationen rund um Ihre Gesundheit lesen Sie im prämierten Online-Portal aponet.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt:
Gecheckt. Der Gesundheitspodcast von aponet.de.